Auch am Ende dieses Tages dürfen wir zu dir kommen, zu unserem Gott, dürfen in deine Gegenwart hineintreten, dürfen deinen Namen nennen, dich anreden in Jesus als unseren Vater, durch den Geist, der in uns Wohnung genommen hat, und preisen dich über diesem Geschenk, über diesem Grund unseres Lebens und unseres Glaubens. Danke für den zurückliegenden Tag, danke für das Licht der Sonne, danke für alles Versorgtsein in diesem Haus, danke für die Gemeinschaft, die du uns gibst, und danke, dass auch an diesem Abend die Tür zu dir, die Tür in deine Welt, die Tür in deine Gegenwart weit, weit offen steht. Du willst mit uns sein, du willst durch dein Wort mit uns reden, und dafür wollen wir dir ganz herzlich danken. Wir sind froh für alles, was an Leben, an geistlichem Leben auch jetzt wieder in diesem Haus stattfinden kann, auch an diesem Abend. Wir danken dir für die, die mit uns hier in diesem Haus sind, und bitten einfach für uns miteinander, dass du uns wohltust, dass du unseren inneren geistlichen neuen Menschen aufbaust und ausrichtest und stärkst für den Weg, den wir zu gehen haben. Danke, dass du unser Haupt bist, dass du unser Herr, unser Meister bist, unser König. Wir ehren dich. Gelobt seist du. Amen.
Ja, wir lesen gemeinsam Daniel 2, 28 bis 49. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, so Daniel an König Nebukadnezar, verhielt es sich so. Du König, dachtest es auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde, und der, der Geheimnisse offenbart hat, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dies Geheimnis geoffenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Du König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis dass ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum, nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, es wird ein geteiltes Königreich sein, doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, und dass die Zehen an deinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König über die einzelnen Bezirke im Lande Babel, Schadrach, Mesach und Abednego zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Roger Libby schätze ich sehr, wenn ich auch nicht in allen Fragen mit ihm übereinstimme. Ich weiß nicht, ob ihn der Schweizer Bibelausleger, Theologe, Musiker bekannt ist. Er schreibt, ist Weltgeschichte die Summe aller Zufälle? Sind wir einem blinden Schicksal ausgeliefert, Zufallsprodukte in den unendlichen Dimensionen des Universums? Der Prophet Daniel zeigt eine konkrete Zukunftsschau, deren Zuverlässigkeit und Präzision durch über 200 erfüllte Weissagungen zum Thema Weltgeschichte eindrucksvoll untermauert wird. Mir ist keine Religion und nichts bekannt, wo auch nur annähernd, ist nicht mal eine einzelne, exakte Prophetie von Jahrhunderten und Jahrtausenden bekannt, die dann eingetreten ist. Natürlich gibt es so Dinge, die sehr allgemein gehalten sind und wo man dann überlegen kann, es gibt natürlich auch ein Hervorsagen durch finstere Mächte, die eben mehr sehen und wissen können als jetzt der normale Mensch und die Geschöpfe im sichtbaren Bereich. Aber dass jemand über Jahrhunderte, Jahrtausende so exakt etwa Details der Kreuzigung, der Geburt Jesu, des Geschichtsverlaufes und anderer Dinge vorhersagt, das ist einzigartig. Und ist für mich und für viele andere ein starkes Argument für die Inspiration durch Gott selber, durch Gottes Geist, für ihren göttlichen Ursprung der Schriften. Er spricht über das Zukünftige, fraget mich. Jesaja 45, Vers 11. Und die Bibel hat hier wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist einzigartig. Dr. Nelson Glück, man kann kategorisch behaupten, dass es keine archäologischen Entdeckungen gibt, die einem biblischen Bezug je widersprochen hätten. Dagegen viele archäologische Funde, die die historischen Angaben der Bibel exakt bestätigen. Ich bin ja der in diesen Monaten viel mit dem Buch Daniel unterwegs und da kommt ja im 5. Kapitel der Belsazar und da hat man lange bezweifelt, dass es so einen zweiten Mann im Königreich unter Nabonid, sein Kronprinz war das, sein Sohn, der zweite Nabonid war außerhalb von Babel, hat man lange bezweifelt, man hätte in historischen Quellen nichts gefunden, das ist wieder eine dieser Erfindungen der biblischen Geschichten. Bis man dann, ich glaube es war im Jahr 1851, Keilschriften, Texte gefunden hat, die die Existenz Belsazars, wie in Daniel 5 geschildert wird, bestätigt haben. Und so könnte man so viele Dinge nennen. Man muss manchmal sagen, sie haben es noch nicht entdeckt oder es dauert noch, aber auf das Wort Gottes, auf die Bibel ist Verlass. Dr. Joseph Free, die Archäologie hat zahllose Passagen bestätigt, die von Kritikern als nicht historisch oder im Widerspruch zu bekannten Fakten abgelehnt wurden. Also es sind Fachleute auf diesem Gebiet. Doch die archäologischen Entdeckungen haben gezeigt, dass diese kritischen Beschuldigungen falsch sind und die Bibel gerade in den Behauptungen vertrauenswürdig ist, die man als unglaubwürdig beiseite schieben wollte. Uns ist kein Fall bekannt, wo die Bibel sich als falsch bewiesen oder erwiesen hat. Einzigartig. Natürlich hat auch ein Statistiker, ein Mathematiker mal die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Er geht davon aus, dass es ca. 1800 erfüllte Prophetien sind. Ich weiß nicht, wo Sie gelandet sind bei Ihrer Zählung. Also müssen Sie sich mal vorstellen, 1800. Ach, also nicht mal einer, so ein Zufallstreffer. Und ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt sage, es wird in diesem Land eines Tages regnen. Okay, das ist ja keine echte Prophetie. Oder wir werden auf der Welt wieder mal einen Krieg haben oder so, ja. Also so schwammig, so allgemein und aber wirklich exakt und wirklich auch nachvollziehbar. Und der Mathematiker Peter Stoner hat nachgerechnet, das kann man ja mathematisch machen mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung, und er sagt, die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser im Lotto zu haben, ist millionenfach wahrscheinlicher, als dass zufällig sich diese Prophetien erfüllt hätten. Können Sie sich mal vorstellen, bei uns ist ja sowieso total unwahrscheinlich, dass wir einen Sechser im Lotto haben. Warum? Weil wir nicht Lotto spielen. Wir als Christen wollen ja kein Glücksspiel machen. Sie kennen ja den netten Witz, wie der Mann, war wohl noch nicht so reif im Glauben, aber er betet immer für einen Lottogewinn. Und das macht er jahrelang und irgendwann gibt Gott ihm eine Antwort, gib mir eine Chance, kaufen los. Ja? Also Lotto gewinnen, ein Sechser ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube irgendwo 1 zu 18 Millionen oder 20 Millionen, also sehr unwahrscheinlich. Aber nochmal millionenfach ist es unwahrscheinlicher, dass sich so viele Prophetien zufällig auch erfüllt haben. Also mit anderen Worten, da steckt göttliche Inspiration, göttliche Hand, göttliche Erfüllung dahinter. Auch die Geschichtsprophetie von Daniel ist so exakt, dass eine historisch-kritische Theologie gesagt hat, das ist keine echte Prophetie, sondern die liberale Theologie sagt, das ist Vaticinum ex eventu. Das klingt zu kompliziert. Das ist ein Hervorbringen oder ein Prophezeien aus dem Geschehenen. Also was man damit sagen will, es ist passiert und jetzt nimmt der, in dem Fall müssen wir sagen, Pseudoprophet, tut so, als hätte er vorher gelebt, weiß ja aber schon, weil er später lebt, was geschieht und verpackt es in eine Prophetie, die angeblich vorher geschehen ist. Also als Beispiel, ich würde jetzt schreiben, als wäre ich 1920, ja? Und dann schreibe ich und sage, ja, es wird in Deutschland in nicht allzu ferner Zeit eine dunkle, genau genommen eine braune Macht, die Seele, viele rote Fahnen, ein verzerrtes Kreuz, verstehen Sie? Und das stelle ich dann alles dar und ein kleiner Mann aus Österreich wird das Reich führen und so. Und das schreibe ich aber in Wirklichkeit 1960, aber ich tue so beim Schreiben. Also würde ich 1920 das geschrieben haben. Und dann findet man 500 Jahre später diesen Brief, dieses Buch, diese Aufzeichnung. Und dann sagt man, der hat es ja schon 20 oder 10 Jahre vorher exakt vorhergesagt. Und dann stellt man aber fest, aus irgendwelchen Gründen, stimmt ja gar nicht. Das ist ein sogenanntes Vaticinum ex eventu. Das ist eine Prophezeiung aus dem bereits Geschehenen. Also mit anderen Worten gar nicht echt. Und deswegen verorten die liberale Theologie, viele Theologen, die Abfassung dieses Buches in die Makkabäerzeit, also zweites vorchristliches Jahrhundert. Sie sagen, ja, das wurde geschrieben unter dem Pseudonym Daniel, das war gar nicht, manche bestreiten sogar, dass es eine historische Figur überhaupt gab, und der hat also quasi so getan, als würde er zu der Zeit jetzt sein und das alles vorhersagen. Aber in Wirklichkeit ist vieles von dem, was er dort prophezeit hat, schon geschehen und er hat sich nur gut erinnert. Ja? Das ist nicht Quatsch. Aber zu solchen Schlüssen muss man ja kommen, wenn man nicht glaubt, dass es wirklich echte Prophetie gibt. Was Ähnliches haben wir im Neuen Testament. Wenn Jesus in seiner Endzeitrede den Fall Jerusalems und die Zerstörung des Tempels prophezeit, dann wird natürlich von liberalen Theologen gesagt, gibt's sowas? Nee, gibt's nicht. Also muss es nach 70 geschrieben worden sein. Also ist auch eine Vaticinum ex eventu. Das hat die Gemeinde später aufgeschrieben und Jesus in den Mund gelegt. Heute Morgen haben wir auch von Barthold Schwarz so etwas gehört. Hat dem Herrn in den Mund gelegt, als hätte er das vorher gewusst. Das war aber nicht so. Nein, wir dürfen festhalten, es gibt echte Prophetie. Weil der Herr weiß, was sein wird, und zwar Jahrtausende vorher. Ganz exakt. über das Zukünftige fraget mich. Und so haben wir jetzt hier eine Geschichtsprophetie, einen roten Faden über die Zeiten der Nationen. Die Zeiten der Nationen, die auch in der Endzeitrede Jesu genannt werden, die beginnen mit der Deportation des jüdischen Volkes aus dem verheißenen Land. Die erste Wegführung, wenn man vom Nordreich 722, 723 vor Christus durch die Assyrer, Eroberung des Nordreichs und Deportation der 10 Stämme mal absieht, aber beginnt die Stadt Gottes, wurde da erobert, Jerusalem, 586 zerstört, aber eine erste Deportation hat schon 604 vor Christus stattgefunden. Und von 586 später beginnen die sogenannten Zeiten der Nationen. Und die gehen, bis der Messias kommt. Also wir leben immer noch in den Zeiten der Nationen. Und das Standbild, das hier der König Nebukadnezar träumt, aber der Fuchs sagt, ich sage meinen Traum nicht, weil wenn ich einen Traum sage, dann machen die Zauberer und die Priester und die auch mit finsteren Mächten in Verbindung standen. Aber da war auch viel natürlich Betrug und Wichtigtuerei. Dann machen die natürlich, tun die so, als könnten sie es deuten. Aber um zu wissen, dass die wirklich was zu sagen haben, müssen sie mir erst sagen, was ich geträumt habe. Dann weiß ich, dass die übernatürliche Kontakte haben. Und das können die nicht. Alle Weisen von Babel sollen umgebracht werden. Daniel bittet mit seinen Freunden Gott. Gott offenbart ihm den Traum. Und wir haben jetzt die Schilderung des Traumes durch Daniel gegenüber Nebukadnezar. Der hat nämlich Bauklötze gestaunt. Stell dir mal vor, sie kommen morgen früh zum Frühstück, haben einen ganz seltsamen Traum gehabt. Ganz real, und dann kommt ihr Tischnachbar auf sie zu und sagt, soll ich dir mal sagen, was du heute Nacht geträumt hast? Und sagt es so in einer Exaktheit und was das bedeutet, dass sie nur Bauklötze steuern. Habe ich so laut im Traum gesprochen oder was? Es ist schon unheimlich. Jetzt muss man aber wissen, dass die Babylonier und diese Völker damals immer dachten, die Götter äußern sich durch Träume. Die Götter zeigen durch die Vogelbahnen, die sie fliegen, durch die Lage der Eingeweide, durch verschiedene Dinge ihren Willen oder das, was sie vorhaben. Also es war eigentlich eine zutiefst religiöse, mystisch, abergläubische Zeit. Also das war, man unterstellte das dann, also zum Beispiel die Marduk-Priester oder auch Priesterinnen und andere, dass sie besondere Verbindungen zu der Götterwelt haben und dass die Götter durch sie sprechen oder dass sie die Zeichen der Götter deuten können. Also Nebukadnezar hat nicht gedacht, ist aber seltsam so ein Traum, fragt man Sigmund Freud, fragt man Jung oder wen konsultiert man dann. Also es war sofort der Schluss, das kommt aus der unsichtbaren Welt. Da hat er ja recht gehabt, in dem Fall hat er recht gehabt. Und es galt als besonderes, schlechtes Omen, das sieht man auch nachher bei der Hand, dem Menetekel, wo die Schrift nicht gelesen und nicht gedeutet werden kann, wenn man das Reden der Götter nicht verstand. Das war ein negatives Zeichen an sich. Die Götter reden, bei der Hand ist ja noch deutlicher. Man konnte die Schrift nicht lesen und man konnte sie nicht deuten. Das galt als schreckliches Omen. So, und so ähnlich jetzt auch, bisschen weniger augenfällig, denn einen Traum haben die anderen ja nicht gesehen. Und Daniel kann ihn nun deuten, und ich finde es so schön, wie Daniel hier sagt, es ist aber ein Gott im Himmel. Gell? Also der hätte ja auch auftreten können, ich weiß nicht, wenn Sie so amerikanische Gepflogenheit, zumindest wie sie uns dargestellt werden, dann ist ja in Amerika, wenn man wirklich eine bessere Stellung hat, sitzt man in irgendeinem Wolkenkratzer, meinetwegen New York oder Chicago, Eckzimmer, ja, das ist dann schon Eckzimmer im Wolkenkratzer, Einzelzimmer, Sekretärin, und das sind dann die Leute, die dann mit ihren Hosenträgern unterm Anzug, ja, so da sitzen, und die anderen müssen dann vor dem dicken Schreibtisch und sie Zigarre rauchend an den Hosenträgern, so den Chef markierend, da sitzen. Und da hätte der Daniel jetzt ja auch auflaufen können, gell? Was hätte er sich wichtig machen können? Ja, gell, also die haben es alle nicht gewusst, aber ich, der Herr hat doch mich, und wenn du mich nicht hättest, und ich bin der Prophet Gottes, und durch mich hat der Herr dir, gar nicht. Er sagt sogar, der Herr hat dem König gezeigt, ich bin bloß der Briefträger. Oder beziehungsweise, ja doch, im gewissen Sinn der Briefträger. Gut, er ist auch der Sprecher Gottes, so muss man sagen. Er weiß ja, was im Brief steht. Das ist ein Zug, den man im Geist Gottes und beim Geist Gottes immer wieder findet. Johannes nennt im Evangelium nicht mal seinen Namen. Ist ja auch völlig unwichtig, es geht ja um Jesus. Und wir merken, wie weit wir manchmal weggekommen sind, auch im christlich-evangelikalen Bereich, wo man nicht oft genug abgelichtet und genannt werden kann. Das ist nicht der Geist Gottes. Ich muss abtreten. Ich muss abnehmen. Er aber muss zunehmen. Das ist, bin ich wichtig. Es ist Gnade, dass der Herr mich da benutzt. Und es gefällt mir an dem Daniel so, dass er hier sich überhaupt nicht in den Vordergrund spielt und wie wichtig er wäre. Und jetzt trifft er fünf Grundaussagen, ich sage mal mindestens fünf Grundaussagen über die Zeiten der Nation. Die sind noch nicht zu Ende. Jerusalem wird immer noch zertreten. Es gab zwar mal dann mit den Makkabäern eine ganz kurze Phase, wo sie wieder autonom waren und auch unter König Agrippa, aber im Wesentlichen ist wirklich das, was Gott will mit diesem Volk, dass es unter dem König, der Gott selber sein will, und dem großen König der großen Stadt, der Jesus ist, das ist erst erfüllt, wenn er wiederkommt, und dann enden die Zeiten der Nation. Shlomo Goren, der Militärrabbiner bei der siegreichen Armee des Sechstagekrieges, als sie dann völlig überraschend haben die Jordanier ja die Oststadt in Jerusalem geräumt, die Altstadt. Die Israelis wollten da gar nicht rein. Und kampflos ist ihnen quasi in die Hände gefallen, wenn sie im Löwentor stehen, wenn sie dort schon mal waren, das ist so ein kleines Zugangstor vom Ölberg her. Und da sieht man heute noch die Einschusslöcher. Die Israelis haben spezielle Fahrzeuge auch, ich glaube sogar gebaut oder zumindest verwendet, die durch das enge Tor gehen. Ein normaler Panzer kann da überhaupt nicht durchfahren. Da gab es ein bisschen Widerstand. Und wenn man dann im Löwentor durchgeht, da ist dann rechts der Teich Bethesda, was eben noch zu sehen ist davon, ja. Und dann links geht's sofort Umayyadenschule und dann geht sofort auf den Tempelberg und sofort. Und das sind die an die damals noch viel kleineren Teil der sichtbaren Westumfassungsmauer, der Westmauer des herodianischen Bereichs, der eigentliche Tempelbereich ist ja zerstört gewesen. Und die haben geweint. Und selbst Agnostiker und Nichtreligiöse das war eine Ergreifung. Und Shlomo Goren nimmt das Schofarhorn und bläst und sagt, die Zeiten der Nationen sind vorbei, wir sind ins messianische Zeitalter eingetreten. Stimmt. Jetzt müssen wir sagen, ja, 1967, hallo Freundchen, kannst du nicht reden, sind doch schon 54. Aber was ist das schon in den Augen Gottes? Ein Wimpernschlag. Wir sind in der letzten Zeit. Stimme ich überhaupt nicht überein, wenn jemand sagt, es kann noch tausende Jahre gehen. Ich kann mich irren, aber der Herr sagt, ihr könnt das Angesicht des Himmels deuten, also müsst ihr auch die Zeichen der Zeit verstehen und deuten lernen. Und er nennt ja Zeichen seiner Wiederkunft in seiner Endzeitrede. Und da ist ja schon fast alles erfüllt oder im Begriff sich zu erfüllen. Es gibt noch Dinge, die offen sind. Das große Zeichen, dass der Messias bald kommen wird, ist, dass es Israel wieder im Land der Väter gibt, wieder einen eigenen Staat, eine eigene religiöse Bewegung, Orthodoxie, Frühfeigen, messianische Juden. Es geht nicht noch ewige Zeiten. Wir sind am Ende der Tage. Das sage nicht ich, sondern zum Beispiel auch Ezekiel 38. Am Ende der Tage wird euch der Herr aus allen Völkern sammeln. Da sind wir immer noch dabei. Aus 150 Nationen sind Millionen Juden gekommen. Also kann ich nicht sagen, wir sind noch nicht in der Endzeit. Wir sind noch bei den letzten Dingen, in der Letztzeit, in der Zeit, die Offenbarung schildert, da sind wir noch nicht angekommen, nach meinem Verständnis. Aber wir sind bereits in der letzten Phase, die durchaus
über ein Jahrhundert jetzt schon andauert, seit 1882 und auch seit 1948 der Staatsgründung. Aber wir sind sozusagen göttlich gesehen kurz vor der Erfüllung. Klar, wir Menschen können uns irren. Klar. Aber ich meine, mal von diesem Generalvorbehalt abgesehen, sind für mich die Zeichen der Zeit mehr als deutlich. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Ja, also jetzt wird hier aber 2500 Jahre früher, denn wir sind jetzt um 600 vor Christus, wahrscheinlich kurz vor Ausbildungsende oder vielleicht war es auch schon, erkannte ja Daniel noch gar nicht so richtig. Und er deutet ihm diesen Traum. Er sagt, der Herr, Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Lukas 21, Vers 24. Das wird dann ein letztes Mal unterm Antichristen sein. Das schildert uns Sacharja 14, wie die Stadt nochmal erobert wird. Das schildert uns Offenbarung 13. Das schildert uns die Paulus-Apokalypse 2. Thessalonicher 2. Und in allen drei Endzeitreden kommt es auch vor. Lukas 21, Matthäus 24, Markus 13. Ich muss mich jetzt verbessern. In allen Endzeitreden, es klingt so, als gibt es jetzt viele. Der Herr hat vielleicht öfters darüber gesprochen, nicht alle sind uns überliefert, aber das sind ja Parallelberichte. Parallelberichte. Also es sind nicht drei verschiedene Reden, sondern die eine Ölbergrede, die mit verschiedenen Betonungen berichtet werden von drei Schreibern des Neuen Testaments. Also was sagt uns diese Prophetie? Ja, sie sagt uns schon mal eins, Weltreich und Gottesreich sind zu trennen. Es wird ein Weltreich bis zur Wiederkunft geben, Reiche der Menschen. Bis der Herr kommt. Aber dann steht jetzt nicht da, also die Welt, die fängt gut an und wird dann immer besser und immer christlicher und immer schöner und beten immer mehr den Herrn an und das wird immer wahrhaftiger und das Wort wird immer verbreiteter. Und dann kommt der Herr und übernimmt sozusagen noch die Regentschaft. Das so ein bisschen ist die postmillenistische Vorstellung so, dass die Welt durchdrungen wird vom Evangelium in diesem Sinn. Aber das sagt uns doch, neben Daniel zwei andere Stellen, aber hier auch, es ist Weltreich und Gottesreich sind in Opposition bis zum Ende. Sonst müsste doch der Stein nicht von ohne Menschenhände vom Himmel herabkommen und alles zermalmen und zerstören. Da ist nichts da. Das muss weg. Der Bauplatz für das Reich Gottes muss erstmal planiert werden. Als der Berliner Flughafen nicht fertig werden wollte, es gab ja dann den Scherz, dass der und der Politiker zurücktritt, aber erst, wenn er den Flughafen eingeweiht hat. Also damit wollte man sagen, nie. Das war ja eine never-ending story. Ja? Da habe ich einen Experten gehört, ein Architekturbüro, die große Flughäfen auch in London, das neue Terminal in Heathrow gebaut haben. Und der hat gesagt, man muss jetzt einen absoluten Stillstand machen und alles erstmal ein Jahr sortieren. Wenn man da jetzt einfach so weiterwurschtelt, gibt es nur weiteres Chaos. Und er hat recht behalten. Man hat weitergewurschtelt. Nächste Problem, weil man immer meinte, man könnte Fehler verbessern, statt nochmal von Grund auf neu zu überlegen. Und dann sagte er auch, es kann unter Umständen besser sein, nochmal alles abzureißen, neu zu bauen, als jetzt immer weiter zu pushen und am Schluss kostet es mehr Geld, wie wenn man nochmal neu aufgesetzt hätte. Gott kann nicht in dieser Welt anknüpfen. Gottes Reich ist nicht einfach das nächste Reich, das ist dann noch ein bisschen edler und noch ein bisschen mehr Glaube und so. Rums. Also ich sag mal so, also im Bild gesprochen, wenn Sie Offenbarung gebraucht, solche Bilder, da ist also das Geschirr auf dem Tisch und da macht's bumm, weg. Taugt nicht. Gottes Reich und Weltreich ist bis zum Schluss ein Gegensatz. Ich kann da nicht lange stehen bleiben. Es gab immer in der Geschichte die Frage, wie weit das Christentum die Kultur beeinflussen kann, soll, christliche Kultur, Kulturpessimismus, also im Sinne von Gottesreich oder christliche Leben und Kultur vertragen sich gar nicht, sie können sie ergänzen, sie gehen ineinander über und das Christentum kann die Kultur sozusagen prägen und gestalten. Und dahinter steht ja immer die Frage der Einfluss des Gottesreiches in der Gestalt derer, in denen Christus lebt, der Geist Gottes, in diese Welt. Und ich weiß nicht, ob Sie es auch am Samstag gespürt haben, das war ja die Frage, die ich versucht habe zu präzisieren. Haben wir wirklich einen Auftrag in dieser Welt, in dem Sinne, dass wir in die Welt gehen, um zu verändern? Oder ist es nur so, dass dort, wo Gott uns hingestellt hat und uns Möglichkeiten gibt, dass wir dort natürlich ein Zeuge sind? Ist ja ein Unterschied, oder? Ich weiß nicht, ob das deutlich geworden ist. Ist ja ein Unterschied, ob ich jedem Christen sage, grundsätzlich, engagier dich, bring dich ein, geh zumindest in die Kommunalpolitik. Oder ob ich sage, das ist eigentlich nicht unser Ding, meine Position. Wir suchen gar keinen Einfluss in dieser Welt. Aber wo es Gott gibt und die Türen öffnet, ich meine, der Daniel ist jetzt zwar alter Bund, aber doch ein Stück mal parallel, der hat ja nicht gesagt in Jerusalem, ich weiß nicht, die Karrierechancen in Babylon sind doch größer. Ich bewerbe mich mal dort an der Uni und dann gucke ich mal, da kommt es besser voran. Nee, gegen seinen Willen, der wollte ja lieber wieder heim. Also meine Vorstellung, meine, wie du siehst, gell? Wir suchen das nicht. Aber wo es Gott gibt, und es gab es immer wieder, dass Brüder und Schwestern in Verantwortung genommen wurden, nach dem Krieg. Ich weiß, ein Bruder, der musste nicht entnazifiziert werden und sowas. Der war einfach ein Gegner der Nazis und der stand ganz klar. Und da gab es gar nicht so viele. Und da haben die Amerikaner gesagt, du machst bitte den Bürgermeister. Und da hat er sich nicht verweigert. Ja, aber da hat man nicht gesagt, ich möchte jetzt groß politisch Karriere machen. Es kann im Einzelfall sein. Also das ist ganz wichtig, Suche der Stadt Bestes bedeutet vor allem, ich sage es mal, für sie zu beten und zeugnishaft wirkend in dieser Welt zu sein. Nicht nach Einfluss und Macht zu streben, wo es Gott gibt, okay, und wo man uns fragt, auch okay. Und wo Gott im Einzelfall sagt, mach das, auch okay, aber nicht, wir haben keinen Verheißungsboden, die Welt zum Guten zu verändern. Also es hat jetzt jemand gesagt, da ging es, man muss doch jetzt, es gehen ja so viele Petitionen um zum Unterschreiben und so. Ist ja okay, man darf auch eine Petition, ich habe selber beruflich etliche Petitionen bearbeitet, auf der anderen Seite. Aber das Wichtigste, sagte dann einer, ist jetzt nicht, dass wir alle unseren engagieren, sondern das Wichtigste ist, dass wir beten. Da wird der Kampf entschieden in der unsichtbaren Welt. Ich verstehe schon, wenn man sagt, ja, aber natürlich nicht bloß eine Rückzugsposition zum bequemen Sofa nur zuzugucken. Verstehe ich auch, darf sich ruhig engagieren. Aber bitte Vorsicht, dass wir die Schwerpunkte nicht verschieben. Die Gemeinde, auserwählt vor Grundlegung der Welt, berufen zur Weltregentschaft als Leib des Christus in den zukünftigen Weltzeiten, wird jetzt zubereitet, um in den zukünftigen Zeiten mit dem Christus zu herrschen und regieren. Und jetzt Salz und Licht zu sein, aber wir haben keine Verheißung, dass wir diese Welt retten werden. Keine. Deswegen muss man auch nicht fatalistisch sagen, alles untergehen ist egal. Das ist falsch. Aber ich muss doch wissen, wo Verheißungsboden ist, wo Gott sagt, da engagier dich und da lass die Finger weg. Sonst geht es so wie Lot, der wollte Sodom und Gomorra umkrempeln, die waren sehr reich. Er war im Stadttor, das heißt, er war Stadtrat, war politisch aktiv und er hat selber gewählt. Er sah die fruchtbaren Ebenen, das schöne Leben da. Er hätte eigentlich sagen müssen, Onkel Abraham, hallo, ich bin gesegnet durch dich. Sag du, was willst du? Aber der Lot sagte, da unten ist eigentlich schöner zu leben, bleib ruhig hier oben. Geht runter. Sitzt im Stadtrat. Hat er Sodom und Gomorra verändert? Nee. Hat Sodom und Gomorra seine Familie verändert? Ja. Hat sie verloren, geistlicherweise. Schwiegersöhne haben ihn verlacht. Die Frau hing so im sodomitischen Geist, dass sie sich umdrehen musste. Und die Töchter waren ja auch nicht mehr so ganz koscher. Also relativ kurz nach so einem Unglück, nach dem Gericht Gottes auf die Idee zu kommen, haben wir sind im Untergang geweiht, wenn wir jetzt nicht unseren Vater betrunken machen und so weiter. damit wir Nachkommen haben, das ist schon auch ein sodomitisches Verhalten, oder? In den Toren von Sodom wird nicht Sodom christlich, sondern der Christ wird sodomitisch. Sodom wurde bewahrt, das heißt, er quälte seine gerechte Seele. Aber was hätte werden können, wenn er gesagt hätte, Herr, ist es mein Weg? Also Weltreich und Gottesreich sind ein Stück weit immer Gegensatz. Und zum Ende spitzt sich zu. Es ist geweissagte Geschichte, prophezeite Geschichte. Geweissagen und prophezeit ist dasselbe, es sind nur unterschiedliche deutsche Worte für dieselben Grundtextbegriffe im Hebräischen und Griechischen. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und ein. Zweitens, alle Reiche dieser Welt sind limitiert. Halt, da war doch einer, der hat ein tausendjähriges Reich gegründet. Es war aber schneller am Boden, als er gucken konnte, und er mit. Es gab kein Reich, das ewige. Roma Aeterna, das ewige Rom, ist auch untergegangen. 476, Westrom. 1453 fällt Konstantinopel an die Türken. Dann zeigt uns dieses Standbild auch, wie es nicht nach oben geht, sondern nach unten. Die Wertigkeit, du kannst schon mal an die Wand werfen, da kann man es vielleicht noch besser verfolgen, die Wertigkeit der Materialien nimmt ab. Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisenton. Wissen Sie, das Gegenteil ist im gängigen Geschichtsbild. Da entwickelt sich die Menschheit nach oben. Da sind wir jetzt die Spitze. Okay? Stimmt doch. Früher, das war alles ein bisschen primitiv und die Menschen früher und so. Und wir. Und die Bibel sagt, es wird minderwertiger. Aus Gottes Sicht. Weil Gott die Dinge oft ganz anders beurteilt. Am Ende kommt alles in die Zermalmung. Der Stein, Jesus Christus, der Fels, übt Gericht. Er zerstört alle menschlichen und irdischen Reiche. Und dann erst gibt es ein ewiges Gottesreich, das aber sich auch in Etappen entfaltet. Ich werde am Mittwochabend über die Feste Israels in prophetischer Weise Fortsetzung machen und das Schabbat-Jahrtausend darstellen, das sogenannte Millennium. Das ist ja auch, das sind jetzt wirkliche 1000 Jahre, aber das ist ja auch nur eine Etappe. Danach gibt es nochmal eine Rebellion. Aber das Gottesreich wird nicht enden, sondern wird immer transformiert und weitergehen. Ja? Aber die Reiche dieser Welt, sie werden untergehen. Wenn man jetzt das Standbild mal anschaut, dann sagt ja Daniel, das Haupt aus Gold, das bist du. Der kommt noch ganz gut weg. Manche sagen, weil er Gott die Ehre gegeben hat. Jetzt sehen Sie ja da vier Tierli daneben gestellt. Und ich denke mal, dass viele von Ihnen wissen, dass Daniel ja nochmal den Verlauf der Weltreiche gezeigt bekommt. Und zwar in Geschichten der Nacht, Daniel 7. Aber Nebukadnezar, der heidnische Weltherrscher, sieht den Verlauf der Zeiten der Nation von außen. Schön, kulturell, geistig, technisch, Erfindungsreichtum, Gold, Silber, klar, es nimmt ab, aber es ist schön anzuschauen. Der Mann Gottes im Geist Gottes hat die Innenschau. Er sieht dieselben Reiche als Raubtiere, als Bestien, das, was so schön aussieht. Und ich glaube, es war Schleiermacher, der gesagt hat, Humanität ohne Divinität ist Bestialität. Und ich habe schon mal dieser Tag, ich weiß nicht, oder war es die letzte Konferenz, gesagt, dass ausgerechnet die Kulturnation Nummer eins, die Nation der Dichter und Denker und das Land der Reformation, die Bestialität des Nationalsozialismus hervorgebracht und geduldet hat, das ist ja ein Finger Gottes in der Geschichte. Kulturnation Nummer eins, die schlimmste Barbarei. Der Mensch ohne Gott ist zu allem fähig. Kann er Goethe, Schiller, Hegel, Kant, alles haben, gelesen haben, Parolen. Und so ist unsere Zeit voller Parolen der Humanität, der Menschenrechte, der allgemeinen Menschenrechte, der Toleranz und alles. Aber es ist irgendwo doch auch eine bestialische Zeit. Denken Sie nur an die vielen Millionen ungeborenen Kinder, die dem Moloch geopfert werden. Es ist Sodom und Gomorra, es wird sein wie in den Tagen Lots. Also wir haben hier die Parallelbilder. Im Parallelbild in Daniel 7 ist das goldene Haupt der geflügelte Löwe. Dann kommt das Medo-Persische Reich. Im Buch Daniel wird uns ja selber noch der Übergang geschildert, im Daniel 5. In jener Nacht starb Belsatzar, da wurde nämlich die Palastzitadelle 539 November vor Christus erobert und Belsatzar kam um. Da haben die Medo-Perser die Herrschaft übernommen. Dann kam Alexander der Große, 333 Isus Keilerei, im kleinen beweglichen Heer, 331 dann der Sieg bei Gaugamela und dann der Zug Alexanders bis nach Indien, das griechische Weltraum. Und dann kamen die Römer, dann kam der Eisenstiefel, die eisenbeschlagenen Schuhe, die imperialistische Macht, die nicht mehr nur erobert hat und Vasallenkönige eingesetzt hat, das hat sie manchmal auch gemacht, aber die in der Regel erobert hat und gefressen hat. Das heißt, sie haben einen Statthalter eingesetzt, einen Römer, der fortan das Sagen hatte. Und dann ist schon in den zwei Beinen, ich muss das kurz machen, schon dargestellt, dass dieses Reich sich eines Tages teilen wird. Und das geschah ja dann, ich will die Details jetzt nicht, über die Tetrarchie bei Diokletian. Also am Schluss gab es Ost und West rum. Auch übrigens im kirchlichen Bereich dann. Schon gesagt, das staatliche weströmische Reich endete unter dem Ansturm der 10 germanischen Stämme 476. Die Oströmer haben es länger gemacht. Justinian hat noch einmal eine schöne Blüte gebracht. Hagia Sophia kommt aus der Zeit. Aber dann 1453 fällt auch Konstantinopel. Und dann haben wir die Füße. Ich kann es Ihnen einfach nur so sagen, Sie spüren schon, das ist ja so umfassend. Das ist die Zeit der europäischen Nachfolgestaaten des Römischen Reiches. Die haben sich immer verstanden als Imperium Romanum, als Nachfolgestaaten des untergegangenen Römischen Reiches. Der westliche Kaiser war immer der Cäsar des Weströmischen Reiches und der Zar war der Kaiser des Oströmischen Reiches. Und immer gab es Einigung. Es hat nie geklappt, durch Heirat nicht, durch Eroberung nicht. Es gab zwar mal zeitlang Herren Europas, Napoleon, Hitler, aber ist sofort zerfallen. Aber am Ende gibt es wieder ein 10-Königereich, 10-Machthaberreich, die 10-10 und die tauchen dann in der Offenbarung auf. Das Römische Reich in der Endgestalt, das antichristliche Reich. Und wenn das sein wird, dann kommt der Stein, dann kommt Jesus Christus, der ohne Zutun von Menschenhänden, nämlich von Gott, von oben kommt, der wiederkommende Herr, der traf alle Weltreiche und zermalmte sie und richtet dann ein ewiges Reich, einen großen Berg, ganze Welt füllte. Aber zur Zeit dieser Könige, so Daniel, Vers 44, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört werden wird. In Daniel 7 heißt dann, da werden ja die Tiere da geschildert, geflügelte Löwe, dem die Flügel ausgerissen werden, das ist, heißt Nebukadnezar an Boanthropie erkrankt, sich für ein Tier hält, der stolze König. Flügel wurden ihm ausgerissen, wurde auf die Erde geworfen. Der Bär, steh auf, friss viel Fleisch, Medo-Perser, gewaltige Ausdehnung. Dann Alexander, der geflügelte, vierflügelige, vierköpfige Leopard, atemberaubend, 300, sein Vater stirbt, der hat den Feldzug schon vorbereitet, als Rachefeldzug auch gegen die Perser. Und auch der Gedanke war eigentlich nur, die an der Westküste der heutigen Türkei befindlichen griechischen Städte vom Perserjoch zu befreien. Er wollte nicht, der keine Idee, das ganze Reich. Und er zog immer weiter und zog immer weiter und zog immer weiter. Der Überlieferung nach, er zog ja dann auch, bevor er nach Gaugamela gegangen ist, zog er dann die Levante runter nach Ägypten und ist dort in eine Wüstenoase, in ein Heiligtum, und dort haben sie ihn als Befreier und Gott begrüßt. Und dann ist er nach hoch wieder in den syrophönizischen Bereich, im heutigen Syrien, Irak. Und da zog er auch an Jerusalem vorbei, und außerbiblische Quellen sagen, dort wäre ihm der hohe Priester im Ornat entgegengekommen, aus der Stadt heraus, und hätte ihm Daniel 8 gezeigt. Er sagt, von dir ist prophezeit, du wirst die Weltherrschaft erlangen. Noch vor Gaugamela. Also es war die zweite große Schlacht. 4 Flügel. Dann starb er, 323 in Babylon, hatte zwar einen Sohn, aber der wurde schnell beseitigt. Und dann haben sich im Ergebnis die Diadochen, die Nachfolger, haben sich gekloppt. Und es kamen 4 Reiche raus. 4 Flügel nach den 4 Winden des Himmels und 4 Köpfe. Seleukiden, Ptolemäer in Ägypten und so weiter. Und außer einem dieser Reiche kommt dann die Endzeitgestalt. Aber ich will jetzt da nicht zu weit gehen. Und das zieht sie und zieht sie in den Beinen, dann danach bei Ost- und Westrom, und am Schluss sind es 10 Zehen, der Offenbarung 10 Hörner, die zusammen mit dem einen Tier für eine Stunde Vollmacht erhielten. Und Offenbarung 17 heißt, die 10 Anstattkönige gaben dem Tier, dem Antichristen, die Macht. Die 10 Territorialfürsten, die 10 Zehen, die 10 Hörner von Daniel 7, sind Unterkönig unter dem einen, der sich anmaßt, der König der Könige zu sein. Ist aber der Falsche. Ist der Anstatt Christus, falsche Messias. Und er kämpft gegen Christus. Und in Offenbarung 19 wird uns dann geschildert, wie der Herr auf einem weißen Pferd kommt und der darauf saß, sein Name Wort, treu und wahrhaftig, und Schwert aus dem Mund und begleitende Engelheere. Und die Gemeinde, die ja vorher entrückt wurde, ist dabei. Da wurde das Tier und der falsche Prophet ergriffen und wurden in Feuersee geworfen. Und der Teufel kommt mit Ketten gebunden in Abgrund, in Abyssus. Verlauf der Welt, geweissagte Geschichte. Es geht dem zu. Ja, wo stehen wir jetzt heute? Na Hubert, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich würde sagen, wir sind irgendwo schon ziemlich weit da unten. Gell, das ist nicht, Sie können jetzt nicht sagen, haha, ich habe eine Idee, ich nehme einen Meterstab, Zentimetermaß und messe mal, wie groß ist ein Kopf durchschnittlich im Verhältnis zur Brust, Lenden und zu Beinen und Zehen, und dann kann ich die Zeit berechnen. Nein, so geht es natürlich nicht. Im Bild gesehen müssten die Beine jetzt eigentlich, das zog sich sehr, sehr lange hin, das war die Zeit und ist die Zeit der Zerstreuung des jüdischen Volkes, Deportation und dann Zerstreuung. Die Beine sind sehr lange, fast 2000 Jahre. Und dann die Zeit der Füße, aber die Zeit der Zehen sind wir noch nicht. Aber wir sind kurz davor. Selbst Billy Graham, Evangelisten sind ja nun mal nicht unbedingt die Brüder, die die Lehre immer ganz vorne und ganz oben haben. Aber er sagte 2016, seiner Meinung nach ist die Endzeit angebrochen. Die heutige Situation ist mit den Tagen Noahs vergleichbar. Und der Herr sagt ja, es wird bei der Parousie des Herrn, bei seiner Wiederkunft, bei seiner Ankunft sein, wie in den Tagen Lots, Sodom und Gomorra, und wie in den Tagen Noahs. Eine prosperierende Menschheit ohne Gott, vermischt mit Engelmächten, übernatürliche Kinder werden geboren, Nephilim. Die Zeit ist wieder schwanger von Messias-Erwartung. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir jetzt in der Endphase der Menschheitsgeschichte, wie wir sie bisher kennen, leben. Und die Frage ist natürlich, und die will ich zum Schluss stellen, an welchem Reich bauen wir? Gell, also ich sage einmal so, blöd gesagt, wenn Sie da ein Haus hätten, von dem Sie wissen, es wird morgen abgerissen, und da ein anderes Haus hätten, von dem Sie wissen, es bleibt noch Jahrzehnte stehen, und Sie haben ein Budget, das ein Haus schön herzurichten. Wo setzen Sie es ein? Es ist nicht so schwer. Wenn das zerstört wird, werde ich da nicht noch das Bad neu kacheln und einen neuen Boden legen lassen und was weiß ich, das Dach abdichten und schön einrichten. Dann wird der Morgen abgerissen. Ich engagiere mich dort, was bleibt. Und das ist ja das Weltreich. Wir können das Aufhaltende sein, aber wir werden es letztendlich nicht halten können. Aber wir sollten sehen ins Ewige, wir sollten für das leben, was bleibend ist, in Seelen. Paulus sagt zu den Korinthern, ihr seid meine Krone am Tag des Christus. Er wird es offenbar machen. Es geht um Menschen, um Seelen, um Engagement in der richtigen Sache, in der Sache Christi, im Namen Jesu, in der Vollmacht Jesu. Nicht um Weltverbesserung, da haben wir gar keine Verheißung. Das ist ein untergehender Laden. Bitte nicht fatalistisch werden. Ja, weil er untergeht, dann helfen wir noch mit oder machen nichts. Das ist alles nicht so. Aber es ist eben sehr begrenzt. Es ist sehr begrenzt. Albert Einstein, Ulmer wie ich, hat aber nicht lange gelebt. In Ulm, dreiviertel Jahr, glaube ich. Bahnhofstraße, ich kenne sein Geburtshaus, er steht eigentlich in dem Sinn nicht mehr. Nur noch eine Tafel, wo es stand, gell? So war es. Bitte? Mhm. Ja. Okay, ja, er wurde mal gefragt, wenn er wüsste, dass die Welt in einer Stunde untergeht, wie er die Stunde verbringen würde. Und da hat er für ihn typisch gesagt, 59 Minuten nachdenken und eine Minute handeln. Also er sagt, es gut überlegt, nicht. Und manchmal kommt mir auch die evangelikale Welt so vor, viel Betriebsamkeit, viel Gutgemeintes, viel scheinbar von der Bibel gedecktes, Aktivität. Natürlich gibt es auch die andere Seite, die Faulheit und Trägheit und das Sofa-Christentum und das sich nicht bewegen lässt und fatalistisch. Aber viel Betriebsamkeit, aber kein Verheißungsboden. Was will Gott jetzt? Arche bauen und ganze Sache mit Jesus. Nicht Welt retten, nicht Welt verändern. Also das finde ich sehr wichtig. Jürgen Müller, Schickimicki, Steuerberater, hat das Leben genossen wie der verlorene Sohn, kommt im Gefängnis zu glauben, hat alles gehabt, Yacht, Frauen, Geld, hat dann auch ein paar Schwarzgeschäfte gemacht und andere Dinge jedenfalls. Im Gefängnis kommt er zum Glauben und sagt, ich habe so ein Glück erlebt, wie ich es nie vorher hatte. Das ist das eigentliche Leben. In der Bindung an Christus werden wir auch wirklich Mensch, erfüllt und zufrieden. Und ob wir hier 60 werden oder 85 oder 59, das ist gar nicht so wichtig. Aber wie wird die Zeit zufrieden? Und ob wir hier 60 werden oder 85 oder 59, das ist gar nicht so wichtig. Aber wie wird die Zeit füllen lassen vom Herrn, beziehungsweise nicht, das ist wichtig. Und da mache ich uns Mut. Ich will Ihnen noch zum Schluss ein kleines Bild, es ist leider so klein geworden, dass man es kaum erkennen kann, aber es gab im Mittelalter den sogenannten Colossus Monarchicus, Statua Danielis, da haben die schon 16., 17. Jahrhundert diese Figur so gezeichnet und in die Zehen, das sehen Sie jetzt nicht, ran sind wir, was die auf die Zehen geschrieben haben, die Zehen, die Zehn Reiche, Italia, España, Germania, die Idee war da schon. Also wir sehen, auf Gottes Wort kann man bauen. Ob wir immer alles richtig verstehen, das ist eine ganz andere Frage. Aber es ist doch, wir gehen noch mal kurz zurück, Angelika, es ist doch so, dass Gott etwas sagt über das Zukünftige, dann können wir nicht sagen, was genau ist, weiß man nicht. Das ist einfach nicht richtig. Wir können sagen, ob wir immer alles richtig verstehen und wir müssen vorsichtig und zurückhaltend sein, aber die Linien dürfen wir erkennen und wir dürfen nicht das Engagement in einen Bereich legen, wo es keinen Verheißungsboden gibt und Suche der Stadt Bestes kann man nicht einfach so pauschal sagen, dass damit jedes Engagement in Gesellschaft, Politik und Staat gerechtfertigt ist, sondern nur sehr überlegt, biblisch nüchtern. Wir wollen beten. Herr Jesus, und dafür danken wir dir für dein Wort, das uns Licht und Orientierung gibt als Gemeinde, weltweit, durch alle Zeiten und auch uns persönlich. Schenk, dass wir unseren Platz erkennen, dass wir von dir her wissen, wo es lang geht, wo wir uns engagieren und einbringen sollen und wo nicht. Und da bist du ja so vielfältig und so unterschiedlich, wie du die Deinen führst. Und wir danken dir, dass wir immer mehr dieses innere Verlangen haben, für das Ewige zu sehen und nicht in das vergängliche, zeitliche. Danke für deine Treue, danke für deine Liebe. Amen.